Also unsere Motivation war von Anfang an sehr groß. Wenn wir Menschen sehen, die leiden, denen es nicht gut geht und die unterversorgt sind, dann sind wir motiviert. Das ist einmal ganz klar.
Was bedeutet gute Pflege, wenn schon Licht, Geräusche, Berührungen oder ein kurzes Gespräch für einen Menschen zu viel sein können? Menschen, die schwer an MECFS, also myalgische Enzephalomyelitis oder chronisches Erschöpfungssyndrom erkrankt sind, leben teilweise völlig zurückgezogen in abgedunkelten Räumen mit sehr begrenzten Möglichkeiten mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten. In Österreich sind davon rund 73.600 Menschen betroffen. Das ist nur eine geschätzte Zahl, die Dunkelziffer liegt vermutlich wesentlich höher. Ihre Betreuung stellt Angehörige, Pflegekräfte und unser Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen. Die CS Caritas Soziales hat darauf mit einem neuen Projekt reagiert, CS Nordlicht. Es soll Menschen mit MECFS und ihre Angehörigen beraten, begleiten und neue Formen der Pflege und Betreuung entwickeln. Wie ist dieses Projekt entstanden? Was brauchen schwer an MECFS erkrankte Menschen tatsächlich? Und warum sieht eine Ordensgemeinschaft gerade hier einen Auftrag für sich? Darüber spreche ich heute mit Andrea Schwarz, Bereichsleiterin des CS Hospiz Rennweg, und mit Schwester Karin Weiler von der Caritas Soziales. Orden on Air. Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Schwester Karin Weiler und Andrea Schwarz, herzlich willkommen beim Podcast Orden on Air. Schwester Karin, die erste Frage geht an Sie. Die Krankheit MECFS beschäftigt Sie ja nicht nur innerhalb der CS, sondern Sie sind ja auch in Ihrem persönlichen Umfeld davon betroffen. Ihr Patenkind ist daran erkrankt. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, wie einschneidend diese Krankheit das Leben eines Menschen verändern kann?
Stimmt, dass mein Patenkind an MECFS erkrankt ist. Dass sie diese Diagnose hat, das haben wir erst circa ein Jahr nachdem sie Symptome entwickelt hat, erst gewusst. Zuerst ist eine Depression diagnostiziert worden und eigentlich lauter Dinge von ihr abverlangt worden, die die Krankheit auch verschlimmert haben, weil bei einer Depression geht man eher dazu, zu einer aktivierenden Umgangsweise vor und sagt immer viel Bewegung oder so hinausgehen. Aber eigentlich war das kontraproduktiv. Richtig mitbekommen habe ich es, dass wir zum Beispiel den Geburtstag meines Patenkinds nicht mehr gemeinsam feiern konnte, weil sie diese viele Gemeinschaft nicht vertragen hat. Dann konnte sie in der Maisonettenwohnung die Stiegen nicht mehr hinaufgehen und irgendwann war sie dann bettlägerig. Es ist dann schrittweise auch, der Raum war abgedunkelt. Sie hat dann eine Glocke gehabt, mit der sie dann signalisiert hat, wenn sie Hilfe braucht, hat zum Aufstehen. Da ist man dann 5 Minuten bei ihr gewesen, möglichst nicht viel reden, weil sie das auch belastet hat. Man hat versucht, ihr beim Aufstehen zu helfen, sie auf die Toilette zu begleiten, dann wieder zurück zu begleiten, zu schauen, dass sie sich nachher mit einem Waschlappen die Hände reinigen kann. Dazwischen hat man geschaut, dass die neuen Getränke ans Bett kommen, das Zimmer gelüftet ist, das Bett aufgeschüttelt war. Alles sehr schnell, damit das in der Zeit, wo sie nicht im Bett war, gut gelingen konnte. Da habe ich gemerkt, wie sehr belastend ist. Und ich als Patentante, wenn ich da komme, habe ich eigentlich immer das Bedürfnis gehabt, mit ihr viel zu reden, aber das konnte ich dann nicht mehr, weil auch dieses viele im Kontakt sein dann für sie zu belastend war. Und die Gefahr, dass sich dadurch das verschlimmert, ich mitbekommen habe.
In welchem Zeitraum hat sich diese Krankheit entwickelt?
Sie ist jetzt 21. Ab dem 18. Geburtstag habe ich das mitbekommen, diese Entwicklung.
Das heißt, man kann sagen, es hat eigentlich das komplette Umfeld verändert.
Die Eltern sind beide berufstätig, müssen ihr Arbeiten so drauf einrichten, dass sie beide haben einen Tag Homeoffice eingeplant. Jetzt, nach einiger Zeit, haben sie sich selber auf eigene Kosten eine Pflegekraft für 2 Tage in der Woche finanziert, weil sie eben noch immer keine Unterstützung, kein Pflegegeld für ihre Tochter bekommen. Und ja, so, und sie, wenn sie mal gemeinsam weggehen möchten, gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo Freunde eingebunden sind, auch der Sohn und dessen Freundin eingebunden sind, um Dienste abzudecken, eine Präsenz bei ihrer Tochter, damit das ganze System funktionieren kann. Und das bedeutet auch oft eben über 5 Stunden einfach präsent zu sein, zu warten, ob diese Glocke geht und dann 5 Minuten wirklich eine Tätigkeit zu haben. Aber sonst einfach diese Präsenz hilft auch den Angehörigen, dass sie mal ohne Sorge weggehen können.
Eine Frage an Sie, Frau Schwarz. Parallel gab es ja auch innerhalb der CS eine Begegnung, die für die weitere Entwicklung entscheidend war. Sie haben auf der Palliativstation eine schwer an MECFS erkrankte Patientin betreut. Was war bei ihr anders als bei den Menschen, die Sie bis dahin begleitet haben?
Also wir begleiten ja im CS-Hospiz Rennweg und im CS-Hospiz Wien vorwiegend Menschen am Lebensende. Das können wir und das ist für uns einfach Alltag, auch diese Menschen in ihrer Situation zu sehen und zu begleiten. Und dann sind wir von den Menschen mit MECFS gefunden worden, weil nämlich diese hospizliche Haltung, diese wirklich radikale Patientenorientierung für diese Menschen sehr gut passt. Und diese Menschen ganz oft erlebt haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass das alles ein Schabernack ist, ein Unfug ist, das ist Dachiniererei, das ist... Mit dem wurden die sehr viel konfrontiert und das liegt uns im Hospizbereich fern, weil wenn der Mensch jetzt das Bedürfnis hat, dann hat das jetzt. Wenn er jetzt Schmerzen hat, hat er Schmerzen und wir nehmen das sehr ernst. Und es ist, wir sind dann von zu Beginn auch von einem Mann gefunden worden, der mobil jetzt zu Hause betreut wird, schon über ein Jahr. Und plötzlich war alles anders, ja. Und dann kam eben diese Dame auf die Station, die schon sehr weit in ihrem Leben fortgeschritten war. Da waren auch viele Begleiterkrankungen da. Und plötzlich war alles anders. Weil wir in der Pflege, ich bin auch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, wir lernen ja von Beginn an, aktivierend zu sein. Fenster auf, Licht hereinlassen. Frische Luft, sich hinsetzen, reden miteinander, auch manchmal die Hand halten. Da gibt's ja ganz viele Dinge aktivierende Einreibungen und schauen, dass man da positive, und plötzlich war das ganz anders, weil dann waren diese Menschen da und man durfte eigentlich nichts machen, weil jedes dieser von mir vorher beschriebenen Dinge oder Begegnungen würde diese Erkrankung noch zusätzlich verschlechtern. Mhm. Und die Begleitung auf der Station, das waren 7 Wochen und das war für das Team eine wirklich, wirklich große Herausforderung, weil diese Frau musste im Finstern begleitet werden. Also das Zimmer war komplett abgedunkelt, wir haben die Fenster zugeklebt. Und es durfte auch nur so wenig wie möglich gesprochen werden. Jetzt leben wir in der Palliativcare und in der Palliativbegleitung halt sehr auch oft von nonverbaler Kommunikation, indem ich den Menschen anschaue und sehe, was ist da. Ja, wenn oft eine Stirnfalte, sind Schmerzen, wenn sie der vielleicht nicht mehr so mitteilen kann. Das fällt weg. Es fällt eigentlich jedes Wort weg und es fällt jede Berührung weg. So. Und zu pflegen mit einer kleinen Taschenlampe ist jetzt wirklich eine große Herausforderung. Und es ist in der Pflege einfach ein Paradigmenwechsel. Es ist dieses Aktivierende hier nicht gefragt. Und es war für das Team eine sehr, sehr große Herausforderung. für die Patientin oder für die Hospizgästin, ja, war es ein Segen, weil durch diese Zurückhaltung konnten wir dann doch ermöglichen, dass Freunde, und wenn es nur ein paar Minuten waren, auf Besuch kamen. Und die Mitarbeiter haben es wirklich so ausformuliert, man musste das Leben fernhalten, um das Leben zu ermöglichen.
War das auf gewisse Art und Weise auch ein Learning by Doing?
Das war ein Learning by Doing, absolut. Und das war auch erkennen, was das für Versorgungslücken einfach macht. Und es war erkennen, was das, das ist ja nicht nur die Erkrankte, die Betroffene, sondern da hängt ein ganzes Familiensystem dran. Und das geht über Jahre. Und das war da schon sehr, es war uns in der Dimension noch nicht ganz klar, was das wirklich bedeutet. Aber wir haben einfach gesehen, auch aus unserem Innersten heraus, da muss man was tun. Ja? Und dann hat unser Geschäftsführer geschnuppert, hat das mitgekriegt, was das bedeutet, und hat dann sich mit uns Bereichsleitungen auch zusammengesetzt und gesagt, was können wir tun? So sind wir dann auf dieses Thema gestoßen. Und je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen, und das geht immer noch so, und wir beschäftigen uns jetzt schon 2 Jahre damit, je mehr sehen wir, wie groß dieses Thema ist und wie klein wir sind.
Das war so der Moment, wo Sie sich gedacht haben, da müssen wir mehr machen.
Naja, es ist ja ich bin 25 Jahre jetzt in der Caritas Soziales, und wie ich damals im Hospizbereich begonnen habe, war ja der Hospizbereich nicht so ausgebaut, wie er heute ist. Er war nicht finanziert, so wie er heute finanziert ist. Und wir haben halt wirklich viele Möglichkeiten. Und es sollte eigentlich kein Mensch am Lebensende mehr unbegleitet sein. Und vor 25 Jahren waren wir da auch noch nicht so weit. Und wir haben trotzdem begonnen. Und jetzt erlebe ich die Situation sehr ähnlich. Wir müssen viele Türen und viele Klinken putzen, damit wir eine Finanzierung kriegen, oder sind immer noch dabei, weil die Finanzierung gibt's noch nicht. Aber meine Hoffnung wäre schon, dass man in 5 Jahren sagen kann, so, und jetzt gibt's das und jetzt hat sich das etabliert und diese Menschen sind versorgt.
Zur Finanzierung werden wir noch kommen. Frage an Sie, Schwester Karin, wann war Ihnen klar, dass Sie diese beiden Ebenen verbinden möchten, Ihre persönliche Erfahrung und auch der Hintergrund der CS, dass Sie das miteinander verbunden haben?
Ich habe von Andrea erfahren, dass auch in der CS wir Patientinnen mit dieser Erkrankung betreuen. Ich habe mich auch ausgetauscht mit Andrea über meine persönliche Erfahrung, und wir sind darauf gestoßen, dass es diese Versorgungslücke gibt, also dass diese Menschen einfach wenig Ansprechpartner oder die Ansprechpartner, die Ärzte, die sich damit beschäftigen, heillos überfüllt, keine Termine haben. Und wir haben einfach danach gesucht, wo ist unser Platz in dem Ganzen und was können wir anbieten. Und da kommt uns die Geschichte der CS auch zugute. Die Hildegard Burian hat die CS gegründet, weil wir dorthin gehen, wo die Not am größten ist und wo noch keine Abhilfe geschaffen ist. Und da, das war von Anfang an eigentlich unser Thema, etwas aufzugreifen, auch gesellschaftlich zu wirken, eine Bewusstseinsbildung für ein Thema mitzutragen. Und ja, wir haben die Hospizbewegung, ohne Schwester Hildegard Teuschl wäre auch nicht denkbar. Die hat da durchs Lesen und durchs Mitkriegen, dass in England diese Hospizbewegung gewachsen ist, das hat sie dann nach Österreich transportiert und transformiert und dann eben den Dachverband Hospiz Österreich mit aufgebaut. Diese Erfahrung hat uns einfach auch Mut gegeben. Ja, wir waren schon mal pionierhaft und vielleicht sollen wir es da auch sein. Und dass wir in der Organisation diese Herausforderung haben. Und also ich war sofort Feuer und Flamme, dass wir für so jemanden, also so eine Erkrankung was anbieten. Ja, hat uns vielleicht auch den Mut gegeben, dass die Hildegard Burian uns auch diesen Mut mitgegeben hat. Wir wir sind die, welche, die wer Mut hat, gehört zu uns, hat auch eine Schwester, eine Generalleiterin gesagt. Und ich glaube, das gehört zu uns, mutig zu sein.
Frage an Sie, Frau Schwarz. Ich mag noch ein bisschen zurückkommen auf die Krankheit. Wenn man von der Krankheit hört, dann ist so ein Bild von chronischer Müdigkeit. Man spricht immer von chronischer Müdigkeit und Erschöpfung. Aber dieses Bild greift ganz eindeutig zu kurz.
Dieses Bild greift sehr zu kurz, weil wenn wir jetzt müde und erschöpft sind, weil wir jetzt einen langen, anstrengenden Arbeitstag hatten oder weil man jetzt eine Wanderung macht oder sich 5 Museen anschaut, dann ist man auch müde und erschöpft. Aber wir legen uns dann auf die Couch oder wir gehen dann irgendwann schlafen und dann sind wir wieder erfrischt. Und diese Erfrischung fehlt diesen Menschen. Und was dazu kommt, ist, dass jede Anstrengung, die über den Energiepegel, der sehr niedrig ist, hinausgeht, vielleicht gleich nicht im Augenblick spürbar ist, aber 10, 14 Stunden später zu einem völligen Zusammenbruch führt. Diese Tücke oder dieses Heimtückische dran ist, dass man sich oft, wenn der Zusammenbruch kommt, gar nicht mehr erinnert, was denn am Vortag war. Und da gehört, das braucht oft gar nicht viel. Also diese Menschen, und das ist, nennt man Pacing, sie müssen lernen, in ihrer Energie, in ihrer Grenze des Energiehaushaltes zu bleiben. Und wenn sie darüber hinausgehen, kann es eben zu einem Crash, einem Zusammenbruch kommen. Und das Thema ist natürlich, es sind viele junge Menschen betroffen, die natürlich was anderes in ihrem Leben tun möchten, als nur zu liegen. Und wenn sie dann können, brechen sie aus und dann zahlen sie es sehr, sehr bitter in den nächsten Tagen mit einem weiteren Zusammenbruch, wo dann die Erholungszeit wieder länger wird. Und das macht es einfach so schwer. Und es kann schon ein Auslöser sein, dass ich vielleicht zu viel fernsehe oder ein Gespräch führe oder manchmal sogar das Essen.
Wir haben ja schon einmal darüber gesprochen und da ist auch das Stichwort radikale Patientinnenorientierung gefallen. Was versteht man darunter?
Also für uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt und der Mensch ist ja nicht nur seine Krankheit, sondern der Mensch hat ja eine ganze Lebensgeschichte, eine Sozialisation mit. Und manchmal denkt man sich vielleicht, warum reagiert er jetzt oder warum macht er das so? Aber wir können es nicht immer ganz nachvollziehen, aber es darf trotzdem so sein. Und wenn der Mensch sagt, er hat jetzt Schmerzen, und das hört man ja sehr oft, dass einem der Schmerz abgesprochen wird, ja, nein, der Patient hat jetzt Schmerzen oder der Mensch und jetzt muss sich darum gekümmert werden. Und es darf auch, manchmal hat der Mensch auch Recht auf Unvernunft, wo man sich denkt, warum tut er das? Oder das ist eigentlich schlecht, aber es ist jetzt wichtig, das zu tun. Und wir planen oft Reisen mit den Menschen, wo wir einfach wissen, das wird sich nicht mehr ausgehen. Aber manchmal ist die Planung auch das Ziel. Und wenn es der Wunsch ist, also es ist ganz, ganz wichtig, den Wunsch des Menschen zu respektieren, egal welche Herkunft, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe. Und das ist ja das, warum ich schon so lange in der CS bin, weil das hier einfach wirklich gelebt wird und mir das einfach wahnsinnig gut gefällt.
Weiß man, wovon die Krankheit ausgelöst wird?
Man weiß es nicht, weil die Krankheit ist das erste Mal beschrieben 1969. Es ist durch Corona wahrscheinlich mehr zutage getreten, wie es vorher war. Aber der wirkliche Auslöser ist noch nicht gefunden. Es wird sehr, sehr viel geforscht. Das hat ja auch die V&Me Foundation vom Herrn Ströck. Die stecken sehr, von der Bäckerei Ströck, die auch 2 betroffene Söhne haben, die stecken sehr, sehr viel Geld in die Forschung. Also da tut sich wirklich viel. Aber den definitiven Auslöser weiß man noch nicht und die Therapie weiß man auch noch nicht.
Frage an Sie, Schwester Karin, wenn Sie das hören, helfen verbindet man ja meistens mit Handeln und mit Tun. Und jetzt bedeutet helfen eigentlich, um es ironisch so auszudrücken, zurücknehmen und nicht tun. Bringt das irgendwie dieses System, diese Philosophie des Helfens durcheinander?
Ich bin ja auch tätig in Kursen für Ehrenamtliche in der Hospizbewegung und da lernen wir so etwas, wie Andrea vorher auch erzählt hat, ja, eine gute Raumatmosphäre schaffen, auf jemanden zugehen, jemanden was fragen, nachfragen, natürlich nach Bedürfnissen fragen, auch mal eine Berührung anbieten und so weiter. Und wir haben ja auch Ehrenamtliche qualifiziert zu diesem Thema ME/CFS und haben drauf geschaut, dass sie diese hospizliche Haltung schon vorher mitbringen. Also dass sie den Einführungskurs für Lebenstrauer und Sterbebegleitung, den alle hospizlichen Ehrenamtlichen absolviert haben, schon gemacht haben und dann einen Aufbaukurs machen. Und in dem Aufbaukurs war uns eigentlich wichtig, diese Haltung der Zurückhaltung zu lernen. Also sich radikal an das zu halten, was dieser Mensch am Tagesablauf gewohnt ist. Ja, das hilft, dass es nicht zu dieser Überforderung kommt. Und dann heißt das eben nicht besser zu wissen, vielleicht muss ich dieses Angebot noch machen oder vielleicht muss ich das noch anbieten und vielleicht geht's ja dann besser, wenn ich vielleicht doch die Tür öffne oder und so weiter, sondern ganz genau, mein Patenkind hat einen Plan, wo ganz genau draufsteht, zuerst Tür öffnen, dann bitte aufhelfen aus dem Bett. Und ganz genau die Schritte, die es braucht, das ist glücklicherweise von den Eltern gut dokumentiert aufgeschrieben und sich ganz genau danach zu halten, nicht abzuweichen. Das braucht auch ein bisschen, dass man sich das gut einprägt. Ich habe das ja schon öfters getan. Und wenn mir dann da wenn ich etwas vergesse, merke ich auch, dass es für mein Patenkind irritierend ist. Und also dass das schon eine kleine Schwierigkeit bringt. Und ich habe dann auch wie ein Versagen. Ja, ich habe das Gefühl, ich möchte es eigentlich ganz genauso machen, wie sie es möchte. Und jetzt ist mir nicht so gelungen, wie ich es möchte. Aber die Herausforderung ist es, genauso zu tun, wie sie es braucht. Weil dann ist es am wenigsten belastend für sie.
Wenn wir schon beim Thema Handeln sind, Sie haben ja gehandelt, Sie haben das Projekt Nordlicht gestartet. Wie waren die Anfänge von Nordlicht und was ist Nordlicht überhaupt?
Die Anfänge waren so, dass wir in einer Projektgruppe uns zusammengesetzt haben, auch begleitet worden sind dabei und geschaut haben, in welchen Bereichen sind wir als CS am meisten herausgefordert. Wir haben gemerkt, dass eher die Zielgruppe schwer und schwerst Betroffener sich mal an uns gewendet hat und haben dann dort auch zuerst mal den Schwerpunkt gesetzt. Wir machen schon auch grundsätzlich Aufklärungsarbeit und Kontakt mit anderen, aber es ist dann Beratung und auch ein Angebot der Pflege soll entstehen und ist im Entstehen. Und eben, wir haben dann diesen ehrenamtlichen Kurs ins Leben gerufen, zusammen mit dem Kardinal Könighaus. Und schon 19 Ehrenamtliche qualifiziert, die jetzt im Herbst auch starten im Nordlicht. 8 davon starten jetzt in CS Nordlicht. Und ja, einfach zu schauen, was ist an Beratung notwendig, sozialarbeiterisch vielleicht oder von der Pflege, was brauchen die Angehörigen? Einfach an den Personen, die sich auch an uns gewandt haben, zu lernen, was können wir da als Angebot auch draufsetzen.
So, jetzt haben wir gehört, Nordlicht hat mehrere Angebote. Frau Schwarz, welche Angebote kann ich bei Nordlicht finden?
Ich möchte zuerst nur dazu sagen, dass wir sehr viel auch mit Angehörigen und auch mit Betroffenen gesprochen haben. Weil mir war einfach total wichtig, und das ist auch diese Patientenorientierung, dass was wir glauben, ist noch nicht lang das, was wirklich gut ist. Sondern wir müssen von denen hören, was brauchen die. Und da hat es wirklich auch eine Begegnung gegeben mit einer Angehörigen, wo der Mann 10 Jahre auch schon vor Corona sozusagen erkrankt ist. Und die hat uns ganz, ganz viel mitgeben was das bedeutet. Und die war dann auch mit mir im Kurs, wirklich eine tolle Frau. Und das war mir einfach wichtig, auch zu hören, was brauchen die. Naja, und dann wurde ich sozusagen Nordlicht geboren. Es war eine große Herausforderung, diese Projektgruppe. Da sind wir oft an unsere Grenzen gekommen, aber immer wieder einen Schritt zurück und immer wieder begonnen und immer im Blick, da gibt's jemanden, der uns braucht. Und dann ist es uns eh leichter gefallen. Und jetzt, was kann man mit Nordlicht, oder was kann man von Nordlicht erwarten jetzt? Es sind jetzt mittlerweile 3 Mitarbeiterinnen mit mir, die dieses Thema tagtäglich auch bearbeiten und betreuen. Und wir bieten Beratungsgespräche an. Man kann sich online anmelden. Wir sind online gegangen und innerhalb von ein paar Stunden waren die Gespräche bis November ausgebucht. Da sieht man auch den Bedarf. Das war ganz spannend. Wenn sich aus diesen Beratungsgesprächen ein Bedarf ergibt, wo wir helfen können, zum Beispiel sozialarbeiterisch, das ist ja ganz ein großes Thema, weil die Menschen einfach im Leben auch finanziell unterversorgt sind, keine Pflegestufe und wie auch immer. Und wir haben jetzt mittlerweile auch, wir bieten auch Betreuung, also sozusagen Pflege zu Hause an. Es ist halt alles noch in sehr begrenzten Rahmen, weil die Mitarbeiter und weil wir keine Finanzierung haben. Aber es ist, und das ist so, das sagen wir ganz oft, dass manchmal mit kleinen Dingen, mit ganz kleinen Dingen ganz viel verändert werden kann. Und zum Beispiel gibt es einen 40-jährigen Mann, der ist betroffen, schwer betroffen, der eigentlich gut leben kann in seiner Wohnung im 4. Stock, allerdings ohne Lift. Und der ist einsam. Der kommt gut zurecht, die Freunde gehen einkaufen, die Freunde machen viel, aber er hätte gerne manchmal ein Gespräch. Und da werden wir jetzt jemanden Ehrenamtlichen einsetzen. Nur der Ehrenamtliche muss dann auch verstehen und akzeptieren, dass vielleicht nach 10 Minuten schon genug ist. Und dann wieder gehen. Und nicht sagen, na komm jetzt, ne? Sondern es ist genug. Und das macht Nordlicht. Und viele Beratungsgespräche. Und es ist auch unser Auftrag, dieses Thema in die Gesellschaft zu tragen, was ja wiederholt mit dem Hospizbereich, das auch in die Gesellschaft zu tragen, Fortbildungen zu machen. Wir haben jetzt einen großen Kongress geplant am 13. Oktober zu dem Thema, zum Austausch für Fachpublikum, das einfach hinauszutragen und die Wichtigkeit einfach zu sagen. Es wird auch ein Büchlein geben im Herbst. Wir haben ja eine Mini-Buchreihe, um Erkrankungen zu erklären, zum Beispiel MS oder wenn jemand sterbend ist. Und da wird es auch ein Büchlein geben zu ME/CFS, dass man dann auch kindgerecht das erklärt, weil es sind auch Kinder betroffen. Und wenn da ein Kind plötzlich nicht mehr in der Klasse ist, dann macht das was. Das ist auch unser Auftrag.
Ein neues Projekt bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen, Personal zu finden, Geld aufzubringen. Wie schwer war die Entscheidung für die CS, tatsächlich diesen Weg zu gehen?
Also unsere Motivation war von Anfang an sehr groß. Wenn wir Menschen sehen, die leiden, denen es nicht gut geht und die unterversorgt sind, dann sind wir motiviert. Das ist einmal ganz klar. Ich glaube, wir sind auch sehr mutig. Wir hatten einen Geschäftsführer, der dafür war und hinter uns gestanden ist. Wir haben diese Projektgruppe gehabt, in der wir uns gestärkt haben. Wir haben keine Finanzierung gehabt. Das hat uns schon immer wieder ausgebremst. Und also sich zu trauen, einmal zu beginnen mit den wenigen Ressourcen. Und dann hat auch die Schwesterngemeinschaft hat auch was zur Verfügung gestellt. Also wir haben einfach geschaut, wo können wir schon beginnen. Wir haben klein begonnen. Und wir sind noch immer am Spenden sammeln, um das eben aufzustellen, damit wir einfach mit mehr Ressourcen das anfangen können. Aber ich glaube, von unserem Charisma her, von Hildegard Burian her, war es uns eigentlich klar, dass wir es machen müssen. Und von den Erfahrungen einfach etwas auch pionierhaft einmal anzufangen und andere davon zu überzeugen, dass das braucht. Also es ist ja sowieso ganz klar, dass es das braucht.
Wir haben es eh schon anklingen lassen. Ich meine, die CS war ja Pionier in allen möglichen Bereichen. Palliativcare, Betreuung von Menschen mit Demenz, jetzt Nordlicht. Gehört das fast zur DNA der Ordensgemeinschaft?
Ich würde es auch so sagen. Ich glaube, dass Hildegard Burian, die ja also die eine der ersten Frauen im österreichischen Parlament war, also sie war in vielem oder eine der ersten Frauen, die studiert hat, sich ein Haus für Mutter und Kind aufzubauen, gegen das alle waren, und diese erste Einrichtung dann auf den Boden zu bringen und gegen viel Widerstände das auch zu tun. Ich glaube, das gehört einfach zu uns und diesen Mut auch mitzubringen und sich gegenseitig dabei zu stärken. Es ist nicht immer leicht, aber wir haben auch Vorbilder, die was weitergebracht haben.
Was würden Sie sagen, was unterscheidet Ihre Einrichtung von anderen Einrichtungen?
Ich glaube, wir leben eine besondere Haltung zum Menschen. Diese radikale Patientenorientierung, das Hospizliche in allen Bereichen hochzuhalten und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da auch zu schulen, wirklich qualitätvoll an die Betreuung, Pflege und Betreuung von Menschen heranzugehen.
Frau Schwarz, spürt man diese Haltung im Pflegealltag?
Man hat diese Haltung. Eine Haltung ist ja nicht was ich habe von 9 to 5, ja. Das habe ich ja nicht, oder von in der Früh bis um 20 Uhr und dann gehe ich aus dem Dienst. Eine Haltung habe ich, und das ist ja, und wir sehen es ja, wir haben ja viele, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ja ewig bei uns sind, weil sie diese Haltung einfach haben und diese Haltung mögen. Aber diese Haltung lebe ich nicht nur in der CS, sondern die lebe ich in meinem Leben. Ja. Und das ist, also ich spreche jetzt für mich, weil ich bin ja auch Mitarbeiterin schon sehr lange, und diese Haltung, das war von Anfang an was mich sehr angezogen hat. Ja, nämlich diese Haltung, weil diese radikale Orientierung ist ja auch ein Mitarbeiter. Wir sind eine christliche Einrichtung, haben aber 40 Nationen mit ganz viel verschiedenen Religionen. Und das hat aber hier Platz. Ja, und dieses Offene und dieses, und man kann da wahnsinnig viel davon auch profitieren. Und das trägt uns ja. Und für mich ist das einfach auch Mitmenschlichkeit. Und das ist nicht was ich jetzt habe in der Arbeit, sondern das habe ich generell. Und die das haben und zu uns kommen, die docken wahnsinnig schnell an und bleiben dann auch da. Und das spürt man. Und mir als Führungskraft ist es auch total wichtig, dass unsere Mitarbeiter genauso behandelt werden, oder? Weil wir sind alle Menschen und in dem Kontext, und da ist die Würde des Mitarbeiters ja genauso wichtig wie die Würde der Menschen, die wir betreuen. Und somit kann ich das nur mit Ja beantworten. Aber wir haben diese Haltung. Und wenn wer die nicht hat, dann passt er nicht dazu und dann wird er sich wieder verändern. Oder man lernt.
Schwester Karin, Sie haben es schon anklingen lassen, bei Nordlicht spielen sehr viele Ehrenamtliche eine große Rolle. Was kann ein Ehrenamtlicher tun, wenn ein schwer Erkrankter kaum Licht, Geräusche oder Gespräche verträgt?
Ich glaube, was da sehr unterstützen kann, auch für die Angehörigen, die ja 24 Stunden sich das irgendwie einteilen müssen, da präsent zu sein, dass ein Angehöriger mal nicht da sein muss, weil ein Ehrenamtlicher da ist. Präsenz. Und so wie ich es erlebe bei meinem Patenkind, ich bin 5 Stunden präsent und davon bin ich 5 Minuten wirklich aktiv, weil wenn sie dann läutet, dann muss ich mich nach ihrem Fahrplan und nach dem, was genau sie braucht, sie sagt dann vielleicht, bitte die Routine. Das ist alles, was sie sagen kann. Und ich weiß, was die Routine ist und nach der halte ich mich dann. Und genau das zu tun, was dann gebraucht wird. Ob das jetzt das Glas Wasser zu bringen oder was auch immer ist. und dann wieder zu gehen und sich danach zu halten, wann, dass das Zimmer nur betreten wird, wenn diese Glocke.
Kann Stille eine Form der Zuwendung sein in dem Fall?
Auf jeden Fall. Man muss ja gar nicht bei der Person selber anwesend sein. Die Tür ist geschlossen. Ich befinde mich meistens ein Stockwerk drüber und bin da und warte, ob die Glocke mich holt. Und wenn sie mich holt, dann bin ich für das da, was genau vorgeschrieben mit ihr vereinbart ist, und bringe sie nicht durcheinander durch irgendwas, was ich abweichend davon tue.
Wie bereitet man Ehrenamtliche darauf vor? Ich glaube, Sie haben gesagt, da gibt es einen speziellen Kurs.
Es wird im Frühjahr wieder einen Kurs geben im Kardinal-König-Haus. Da kann man sich anmelden, wenn man den Einführungskurs für Lebenstrauer und Sterbebegleitung schon absolviert hat. Das ist Voraussetzung. Wir glauben, dass es gut ist, zuerst in diese hospizliche Haltung eingestiegen zu sein. Da hat man ein großes Spektrum auch Reflexion selber. Wie reflektiere ich, wenn ich selber erkrankt wäre? Was brauche ich dann? All das kann man dann schon voraussetzen, und dann geht's eigentlich nochmal speziell um diese Erkrankung. Und also es sind 2 Wochenenden und 2 Abende, und dann geht's in die Praxis, kann man sich dann bei CS Nordenlicht melden.
Frau Schwarz, eine Frage ist wieder aus dem Pflegealltag. Wie merkt man, dass ein schwer erkrankter Mensch gerade etwas braucht, wenn die Kommunikation relativ eingeschränkt ist?
Es gibt ja viele Formen der Kommunikation. Es ist ja nicht nur die verbale Kommunikation, es gibt auch nonverbale Kommunikation. Man hat natürlich, wenn man in dem Bereich arbeitet oder man lernt, sehr viel zu sehen und auch zu spüren. Und man kann zum Beispiel lernen, viele der MECFS-Erkrankten manchmal Dinge nur mehr mit den Fingern zu kommunizieren, und die können dann über diese Gebärdensprache unter Anführungszeichen mit ihren Angehörigen kommunizieren, ohne dass sie reden müssen. Was natürlich, wenn das in der Dunkelheit ist, sehr schwer macht, das zu sehen. Wir haben damals mit dieser einen Dame sehr viel mit den Angehörigen gesprochen, nämlich um die ja aus dieser Betreuungssituation kamen, und wir haben uns da sehr viel Input geholt. Und manchmal braucht es gar nicht viel Worte, um das zu spüren. Aber das ist nicht nur bei MECFS-Erkrankten, sondern das ist bei allen Schwererkrankten, dass man das manchmal auch spürt. Manchmal riecht man das. Das ist so eine ganz eigene Atmosphäre.
Frage an Sie beide. Manche Menschen halten die Krankheit einfach nicht mehr aus und begehen assistierten Suizid. Wie gehen Sie damit um?
Es ist sicher eine sehr traurige Entwicklung, wenn jemand zu diesem Gedanken kommt oder auch zur Umsetzung kommt. Es ist für uns immer so, in der Hospizbewegung haben wir so viele Alternativen anzubieten, und wir versuchen natürlich, diese Menschen auch möglichst gut zu begleiten, dass sie sich auch in dieser schweren Erkrankung gut aufgehoben fühlen und eine Lebensqualität so weit wie möglich erfahren können. Aber ich glaube, dass Menschen auch entmutigt sind, weil sie in unserer Gesellschaft zu wenige Angebote, weil unser Gesundheitssystem sich noch nicht adäquat entwickelt hat, und dass das auch entmutigend ist, wenn man einen Antrag auf Pflegegeld macht und dann mit so einer Bettlägerigkeit Pflegestufe 0 zuerkannt bekommt. Also das sind auch Frustrationen, die verarbeitet werden müssen. Und dass jemand dann auf diesen Gedanken kommt, ja, es ist traurig, aber es ist verwundert auch nicht.
Ich glaube, 73.600 Menschen sind von dieser Krankheit betroffen, und das ist jetzt nur eine Schätzung meinen Informationen nach, sondern dass die Dunkelziffer wesentlich höher liegt. Warum wird diese Krankheit von der öffentlichen Hand eigentlich nicht unterstützt? Ich meine, Bedarf ist ja da. Warum ist hier von der öffentlichen Hand so wenig Unterstützung da?
Es ist eine gute Frage und eigentlich eine erschütternde Frage, dass so wenig Unterstützung für die Betroffenen und die Angehörigen, die ja dann auch oftmals in eine Armut gehen, weil sie nicht mehr arbeiten gehen können und es gibt keine Versorgung. Die Menschen fallen dann aus der Versicherung raus und es braucht einfach, und das haben wir gesehen, ganz, ganz viel Sozialarbeit, um das sozusagen für diese Menschen umzusetzen. Wir hören immer, wie die Begutachtungen vonstatten gehen und dass die Begutachter oft diese Erkrankung einfach nicht ernst nehmen und nicht wahrnehmen und es abtun und dann die Menschen auf Rehab schicken und auf, wo es einfach aber nur schlechter werden kann, theoretisch, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ich glaube einfach, dass unser System mittlerweile schon so ausgelegt ist, dass man mal grundsätzlich das Schlechteste annimmt und dass man glaubt, dass alle unser Sozialsystem betrügen wollen. Und das stimmt aber nicht. Ja, das wird schon ein kleiner Prozentsatz sein, aber grundsätzlich stimmt es nicht. Und man sollte eigentlich offen auf diese Menschen zugehen und hören, was die sagen. Ich glaube, dass das Pflegegeldsystem reformiert gehört, weil das wird nur an den Minuten gemessen, die wirklich Pflege stattfinden muss. Und ich habe es erlebt in der eigenen Familie, wie schwer das war, die Pflegegeldstufe zu kriegen. Aber es gibt einfach Situationen, da kann ein Mensch nicht mehr alleine sein, auch wenn er jetzt nicht 4 Stunden Pflege braucht am Tag, sondern er braucht einfach jemanden, der ihm das Essen macht, der die Toilette begleitet. Und das wird aber da, oder wenn jemand dement ist, das wird sozusagen nicht wirklich anerkannt, sondern es geht um die Minuten und das gehört reformiert, weil das stimmt einfach nicht mehr so. Das kann man so nicht mehr sehen. Und es ist natürlich auch alles ein finanzielles Thema.
Christi Karin, der weitere Ausbau von Nordlicht braucht ja finanzielle Mittel. Kann eine solche Versorgung auf Dauer nur von Spenden abhängig sein?
Nein, wir brauchen natürlich die öffentliche Hand dafür. Und dafür, du hast vorher von Klinkenputzen gesprochen. Ja, wir sind vernetzt und versuchen, das auch voranzutreiben. Wir glauben aber trotzdem, dass es sinnvoll ist, anzufangen mit Spenden und zu beweisen, dass da eine Verbesserung drin ist und dass es diese Menschen gibt, dass es so viele Menschen gibt, die das brauchen. Und auch, wir müssen auch darüber erzählen, was sich für diese Menschen dadurch verbessert. Ich finde auch wichtig zu erzählen von Menschen, die sehr schwer erkrankt waren und die heute wieder gehend bei einer Veranstaltung teilnehmen und sagen, ja, es hat sich für mich was verbessert, weil wir sprechen ja ganz oft von Menschen, die bettlägerig sind, die sehr sehr schwer betroffen sind, aber dass man sich auch wieder erholen kann, das ist ja auch eine Hoffnung und ich glaube, die Hoffnung müssen wir auch mitnehmen, dass wir etwas verbessern können, wenn wir möglichst viele Menschen, die sich mit dieser Erkrankung, die forschen und die was anbieten, Medizinerinnen, Pflegende, Sozialarbeiterinnen, gut vernetzen, dann wird sich etwas verbessern und diese Hoffnung nicht aufzugeben.
Wo endet die Verantwortung einer Ordensgemeinschaft und wo beginnt die Verantwortung der öffentlichen Hand?
Unsere Verantwortung ist es, zu sehen, was gebraucht wird, darauf aufmerksam zu machen, auch Bewusstseinsbildung zu machen, mutig zu sein und in dem Rahmen, den wir haben und den wir anbieten können, auch zu beginnen. Aber die Verantwortung endet dort nicht, sondern die geht auch, also wenn man auch so eine Gründerin hat wie die Hildegard Burian, die sich ja auch politisch engagiert hat. Wir gehen jetzt nicht in die Politik im engeren Sinn, sondern wir wenden uns auch an die öffentliche Hand und machen Bewusstseinsbildung in unserer Gesellschaft für dieses Thema. Ich glaube, das ist auch eine Verantwortung.
Sehen Sie Nordlicht auch als Modell, wo Sie zeigen wollen, so kann eine angemessene Versorgung aussehen?
Ja, also den Teil, den wir anbieten können, dafür sind wir ein Modell. Und wir haben auch schon Anfragen aus anderen Bundesländern, die sagen, Wie ist denn dieses Kurskonzept? In Salzburg haben Sie uns angefragt, wir wollten auch gern sowas machen, auch in der Steiermark. Also da tut sich auch etwas, weil es wird begonnen und dann kann man auch schauen, aha, da ist eigentlich etwas, was wir noch nicht haben, das wollen wir auch. Und wir sind da auch bereit, mit anderen unsere Erfahrung zu teilen.
Nicht nur in Österreich, ich habe gerade eine Anfrage aus Deutschland, Frankfurt bekommen. Wir werden uns da mit den Kollegen irgendwann austauschen. Die wollen auch beginnen. Also es tut sich eh was.
Frau Schwarz, was hat die Begegnung mit schwer an MECFS erkrankten Menschen in Ihrem eigenen Verständnis von guter Pflege verändert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat im Sinne von guter Pflege gar nicht so viel verändert, weil es geht einfach um diese Orientierung am Menschen. Es sind nur die Methoden, die ein bisschen verändert worden sind, weil wir wollen alle ernst genommen werden, wir wollen alle in Würde begleitet werden. Es ist egal, was für Erkrankung, und es kann sehr schnell gehen, man ist selber in dieser Situation. Es muss nur die Methodik einfach verändert werden. Das muss man halt lernen, oder? Weil wir haben, das ist so in der DNA der Pflege, habe ich vorher erwähnt, so raus und so. Und das muss man einfach ein Stück verändern. Und man muss wahrscheinlich auch aber das ist ja das, was wir im Hospiz sowieso schon verändert haben, weil wenn ich jetzt nur meinen Erfolg, nur dass jemand geheilt ist, dann werde ich da nicht sehr weit kommen, sondern man muss sich einfach das verändern und sagen, jede positive kleine Veränderung ist auch ein Erfolg. Und das ist da auch so. Und wenn dann wieder jemand sprechen kann oder weil jemand eine PEC-Sonde kriegt mit unserer Hilfe, eine Ernährungssonde, und dann wird der kräftiger und kann wieder sprechen, ist auch ein Erfolg. Wenn ich den Erfolg immer nur an die Heilung hänge, dann werde ich da nicht sehr weit kommen mit, aber das verändern wir. Und in der Betreuung für Menschen mit MECFS muss einfach die Methodik und noch mehr das ganze Familiensystem gesehen werden. Also das Verständnis hat sich nicht recht verändert, das ist eigentlich gleich.
Hat es in letzter Zeit eine Begegnung gegeben, die Sie berührt hat oder sehr berührt hat?
Ja, es sind viele Begegnungen, die sehr berühren, und ich erzähle es jetzt nach, weil ich war nicht direkt vor Ort, aber wir haben eine junge Frau, schwerst betroffen, unterstützt, dass sie eben eine Ernährungssonde und einen Zugang kriegt, wo sie Infusionen bekommen kann. Und da haben wir eine Mitarbeiterin, die da sehr engagiert war. Und die junge Frau wurde vor dem Transport zu Hause narkotisiert mit der Hilfe eines Anästhesisten. Und dann haben sie, nachdem sie narkotisiert war, die gesamte Körperpflege inklusive Haare schneiden, Fingernägel schneiden, gesamte Pflege, das war ein Jahr nicht möglich vorher, das muss man sich einmal vorstellen. Und sie hatte dann diese Sonde bekommen und auch den Zugang, und seitdem geht's ihr besser, weil sie einfach gut ernährt werden kann und die Dinge so kriegen kann, wie sie es braucht. Und sie lebt jetzt wieder bei ihren Eltern. Das ist auch natürlich was schwer ist für diese Menschen, die dann jung sind und wieder zu den Eltern. Wer will zu den Eltern ziehen? Ne? Aber sie kann wieder Gespräche führen und mehr am Leben teilnehmen. Und das war jetzt schon ein für die Patienten oder für die junge Frau ein großer Aufwand. Aber man sieht, man kann was bewirken. Ja. Es gibt viele solche Geschichten, wo man sich denkt, das gibt's jetzt gar nicht in unserem System, aber es gibt sie. Und oft mit einem kleinen Hebel kann man schon viel verändern.
Schwester Karin, Frage an Sie. Hat Nordlicht Ihren Blick darauf verändert, was eine Ordensgemeinschaft leisten kann?
Ich glaube, die CS hat sich immer schon verstanden als eine auf die Gesellschaft ausgerichtet, bewusstseinsbildend, Projekte anfangen, mutig vorangehen. Insofern hat sich nicht viel verändert, sondern an einem neuen Thema haben wir gefunden, dass wir da die Richtigen dafür sind. Und insofern hat sich jetzt dann das nicht verändert, sondern ist weitergegangen. Ich glaube, wir haben eine neue Herausforderung gefunden, Menschen, die sehr stark betroffen sind und die genau diese Würde Gottes, die Würde Gottes genauso gilt und wo wir denen das zusprechen wollen und auch durch die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, das zeigen. Durch unsere Präsenz und dass sie nicht vergessen sind von uns, zeigen, dass diese Würde ihnen gilt.
Eine Frage an Sie beide. Wenn wir uns vorstellen, dass ein schwer an MECFS erkrankter Mensch gerade diesen Podcast hört und dafür vielleicht einen beträchtlichen Teil seiner verfügbaren Energie aufwendet, was möchten Sie diesen Menschen sagen?
Dass wir tun. Wir tun und wir geben auch nicht auf und wir mit nach unseren Möglichkeiten und Ressourcen und das, was uns auch zur Verfügung gestellt wird, dass wir versuchen zu helfen und dass wir es ernst nehmen und dass wir ihre Erkrankung ernst nehmen und einfach unser Bestes versuchen.
Ich glaube, ich möchte sagen, dass wir sie nicht vergessen haben. Ich glaube, Menschen haben oft das Gefühl, wir sind da so allein und so zurückgezogen, niemand weiß mehr von uns. Wir wissen um diese Erkrankung und dass es sehr schwer ist. Und wir möchten einen Beitrag leisten, damit die Situation sich verbessert. Es gibt Menschen, die sich zu diesem Thema vernetzen und das Bestmögliche geben. Und ich möchte auch gern sagen, es gibt Menschen, die sich verbessern und denen es wieder besser geht. Und ich glaube, das ist für viele Betroffene eine Hoffnung, wir wissen noch nicht, warum es genau denen dann besser geht, aber es gibt Menschen, die schwer an MECFS erkrankt waren und dann einen Marathon gelaufen sind. Ja? Also das ist jetzt vielleicht ein Sonderfall, aber diese Hoffnung nicht aufzugeben, dass es durch irgendeinen Zusammenhang, durch irgendein Präparat, das vielleicht neu entdeckt wird, doch eine Verbesserung gibt.
Ich hätte noch einen Gedanken, dass man auch gut auf die Betreuenden schauen muss. Nicht nur auf die Betroffenen, sondern auch auf das Team der Betreuenden, dass man die gut unterstützt, dass man die gut abholt, weil es ist schon eine Herausforderung. Wir merken in der Situation oft, dass es uns selber sehr lähmt und belastet. Und da ist es ganz wichtig, und wir haben in Nordlicht einen Supervisor gefunden, der selber leicht betroffen ist und uns das Team supervidiert, weil er weiß, wovon wir reden. Und das merkt man einfach, dass oft diese Betroffenheit eine Sprachlosigkeit macht. Und man muss diese Dinge aber besprechen können. Und dazu braucht es eine gute Begleitung der Betreuenden.
Sie haben lange durchgehalten und meine Fragen beantwortet. Jetzt kommt die letzte Frage. Wir haben jetzt über Nordlicht gesprochen. Warum heißt dieses Projekt Nordlicht?
Weil das Nordlicht einfach richtunggebend ist. Und es ist ein heller Stern, der Hoffnung und Richtung vorgeben soll. Wir haben lange, lange, lange diskutiert zum Namen und haben uns dann auf Nordlicht, und das ist jetzt schon so, oder? Nordlicht ist so. Und es ist, also für mich ist das so schön und es ist so passend. Und es war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Die Frau Dirnberger hat natürlich mit ihrer Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit da auch einen großen Teil dazu geleistet. Und ja, ich finde einfach, dass es super passt.
Vielen Dank. Das waren Andrea Schwarz und Schwester Karin Weiler von der CS Caritas Socialis. Wir haben darüber gesprochen, wie aus persönlichen Erfahrungen und der Begegnen mit schwer an MECFS erkrankten Menschen das Projekt Nordlicht entstanden ist. Was diese Erkrankung für Pflege und Begleitung bedeutet und warum die CS darin auch einen Auftrag sieht, auf eine Not unserer Zeit zu antworten. Vielen Dank, ihr beiden, für das Gespräch und vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören. Orden und Ehre ist der Podcast der Österreichischen Ordenskonferenz. Wir erzählen von Ordensfrauen und Ordensmännern, von ihrem Glauben und ihrem Engagement und von Menschen und Projekten, die zeigen, wie vielfältig Ordensleben heute ist. Orden und Ehre gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie Orden on Air, so verpassen Sie keine neuen Folge. Mein Name ist Robert Sonnleitner, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Orden on Air und Gott behüte Sie.